Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
In diesen Wochen vollzieht sich in einem großen Teile Deutschlands mit der demokratischen Bodenreform eine völlige Umwälzung der ländlichen Besitzverhältnisse. Der Bauer wird zum freien Herrn seiner Scholle und zur kräftigsten Stütze der Demokratie im Dorfe.
2. September 1945 in der brandenburgischen Kleinstadt Küritz. Der Kommunist Wilhelm Pieck gibt den Startschuss für eine entscheidende Maßnahme im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs soll hier das Land neu verteilt werden.
Eine Beschlagnahmung des Bodens, eine Beschlagnahmung des Inventars, des Viehs, der Geräte, der Gebäude.
Historiker Jürgen Angelow.
Aber auch der Konten der zu Enteignenden durch die Bürgermeister und die Landräte und eine Übertragung dieser enteigneten Masse an die sogenannten antifaschistischen Bauernkomitees.
Man will die Ernährung der Bevölkerung sichern, die nicht garantiert ist. Den Menschen, die infolge des Krieges aus den Gebieten östlich der Oder gekommen sind, bis zu 10 Hektar Land zum Siedeln geben. Dafür werden alle Nazi- und Kriegsverbrecher entschädigungslos enteignet. Unabhängig davon, wie viel Land sie besitzen. Zudem jeder größere Grundbesitz ab 100 Hektar.
Da werden also Landstücke sozusagen zusammengebastelt, voneinander getrennt, abgemessen und werden dann im Losverfahren an die Beteiligten weitergegeben.
Etwa eine halbe Million Menschen werden 1945 auf dem Gebiet der späteren DDR auf diese Weise Land erhalten.
Am Ende gab es immer eine große Feier, weil auch das Symbolische nicht zu kurz kommen durfte. Diese Bodenreform musste als antifaschistischer, demokratischer Akt sozusagen inszeniert werden. Und man wollte natürlich die Landbevölkerung dann auch entsprechend vor diesem Hintergrund integrieren.
Denn gegen die demokratische Bodenreform, wie sie genannt wurde, gibt es Widerstand.
Land für alle. Bodenreformen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ein Feature von Gunnar Lammert-Türk.
Viele Mittelbauern haben sich dem Gutsbesitzer geneigt gezeigt und hatten auch gar nichts dagegen, dass er eigentlich im Ort bleibt. Und man hat sie noch über viele Jahre sozusagen unterrichtet. Man hat bedauert, dass Gutsbesitzer sofort vertrieben wurden an vielen Orten und hat auch bedauert, dass Gutshäuser durch Vandalismus zerstört wurden. Und zum anderen hat es natürlich auf der Ebene der politischen Parteien in der sowjetischen Besatzungszone Konflikte gegeben. Innerhalb der CDU gab es erheblichen Widerstand gegen die Bodenreform. Und bei den Liberalen war das ähnlich. Man wollte die Grenze sozusagen 100 Hektar weiter anheben. Man wollte auch Entschädigungen zahlen und so weiter.
Die demokratische Bodenreform ist der erste Schritt einer Kollektivierung der Landwirtschaft im Rahmen einer sozialistischen Gesellschaftstransformation. Ihre Befürworter beziehen sich auf die Schriften von Marx, Lenin und Ernst Thälmann, nach denen Privateigentum an Produktionsmitteln, Land gehört dazu, als Ursache für soziale Ungleichheit abgeschafft werden muss. In der Bevölkerung allerdings gibt es damals noch andere Vorstellungen einer gerechten Verteilung und Nutzung von Grund und Boden. Auch bürgerliche Politiker und Denker hatten sich Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Bodenfrage beschäftigt. Die Bodenreformbewegung der neueren Geschichte entsteht im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Sie reagiert auf die sozialen Verwerfungen im Zuge der industriellen Revolution. So führen etwa drastisch gestiegene Mieten in Berlin dazu, dass über Nacht tausende Arbeiterfamilien obdachlos werden. Ähnliche Phänomene gibt es in den großen Städten der USA. Unter anderem in New York, wo Ende des 19. Jahrhunderts der Ökonom Henry George lebt.
Henry George, geboren 1839 in Philadelphia. Sohn eines Zollbeamten und Verlegers religiöser Texte. Schiffsjunge, Goldgräber, Journalist. Autodidaktischer Sozialphilosoph und politischer Ökonom, der sich mit den Ursachen von Armut und Reichtum auseinandersetzt. Sozialreformer, Bodenreformaktivist und Befürworter einer Einheitssteuer auf Landbesitz.
Aufmerksam beobachtet Henry George damals die Veränderungen, die die Industrialisierung mit sich bringt. den forcierten Bau der Eisenbahn, die Fabriken mit immer neuen Produkten, den entstehenden Reichtum. Aber auch die Gegenseite. Die Verarmung und Verschuldung der bäuerlichen Bevölkerung, weil Eisenbahngesellschaften deren Land beschlagnahmen. Die Armut und Obdachlosigkeit in den Städten, wo Bodenspekulation die Mieten so hoch treibt, dass sie für viele nicht mehr bezahlbar sind.
Hier in den Städten wird mit dem Grund und Boden spekuliert und das Land wird okkupiert und es geht letzten Endes nur ums Geld. Alles wird zur Ware. Das Land, der Mensch, alles. Wie kann man dem begegnen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich Henry George 1879 in seinem Buch Progress and Poverty – Fortschritt und Armut. Klaus Hugler, Publizist und Spezialist für das Thema Bodenreform, sagt:
Da in Amerika ganz andere Bedingungen herrschten als etwa in Europa, es gab so viel Land, was also im Grunde genommen allen und keinen gehörte, entwickelte er die Idee der Single Tax, dass man also eine einzige Steuer nimmt auf das Land, das was in Anspruch genommen wird und den Gewinn, den Gemeinwohl zur Verfügung stellt, um die soziale Frage in diesem Lande effektiv anzugehen.
Henry George geht davon aus, dass Menschen eine Art Reifung als Mitarbeiter Gottes anstreben und in dem Zuge die noch unvollkommene Welt verbessern werden. Für ihn liegt die Ursache sozialen Elends vor allem in ungleicher Landverteilung und der Konzentration des Bodens in den Händen weniger. Mit seiner Einheitssteuer auf Landbesitz meint George, dass Mittel für einen ökonomischen Ausgleich und die soziale Gesundung der Gesellschaft gefunden zu haben und auch die dafür nötige Finanzkraft. Progress and Poverty findet damals große Beachtung. Weltweit diskutieren Anhänger Henry Georges Gedanken zu Sozial- und Bodenreformen. In Deutschland werden sie zuerst vom badischen Unternehmer Michael Flürsheim aufgegriffen, der daraufhin in Büchern und auf Vortragsreisen für Bodenreformen wirbt. So wird auch Adolf Damaschke mit der Idee bekannt.
Adolf Damaschke, geboren 1865 in Berlin, Tischlersohn, wächst in Armut auf. Bis zum 10. Lebensjahr hat er kein eigenes Bett. Kämpft später als Volksschullehrer für Lehrmittelfreiheit für arme Kinder und setzt sich strikt für Gleichbehandlung ein. Wird strafversetzt. Arbeitet als Autor, Journalist und Politiker.
Für Damaschke stand von Anfang an im Unterschied zu anderen Leuten, die für einen Umbau der Gesellschaft wirkten und arbeiten wollten, die soziale Frage im Vordergrund. Da gab es damals einen Mann aus der Wirtschaft, Michael Flürsheim, der mit Vorträgen durch die Gegend reiste, die diese Frage aufnahm. Und da gab es so eine Art Initialzündung bei Damaschke. Durch Flürsheim geriet Damaschke in die Kreise der Bodenreformer. Und im Grunde genommen fand er dann nach der Begegnung mit der Gedankenwelt des Amerikaners Henry George seine Lehrer, seine Idee und seine Mission, der er bis ans Lebensende treu blieb.
Wie Henry George, so betrachtet auch Adolf Damaschke den Boden als ein vorgegebenes Gut. In seinem 1902 erscheinenden Grundlagenwerk »Die Bodenreform« schreibt er:
Boden umfasst die ganze sichtbare Schöpfung mit Ausnahme des Menschen selbst. Er umschließt alle natürlichen Stoffe, Kräfte und Vorteile, also auch das Wasser, die Luft und die durch sie vermittelten Wirkungen der Sonne, Licht und Wärme.
Boden, so die Ansicht Adolf Damaschkes, ist eine Gottesgabe, eine vom Menschen unabhängige Schöpfung. Durch menschliche Arbeit weder vermehrbar noch zerstörbar.
Er ist die unentbehrliche Vorbedingung und Voraussetzung aller Lebenstätigkeit. Auf ihm allein kann der Mensch sich bewegen. Er nur liefert die unentbehrliche Nahrung und die Rohstoffe mit und an denen der Mensch Arbeit verrichten kann.
1890 tritt Adolf Damaschke dem von Michael Flürsheim gegründeten Deutschen Bund für Bodenbesitzreform bei. Allerdings lehnt er Flürsheims Bestrebungen ab, den gesamten Boden gegen eine Entschädigung zu verstaatlichen und anschließend zur privaten Nutzung zu verpachten. Das, so Damaschke, würde die Freiheit der Bürger gefährden und sie dem Staat ausliefern. Er setzt sich durch. Die Bodenverstaatlichung wird als Ziel verworfen. Flürsheim verlässt den Bund. Damaschke stellt die Organisation 1898 als Bund Deutscher Bodenreformer neu auf. Er fordert, die Erträge aus dem Anstieg des Bodenwertes steuerlich abzuschöpfen und der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Und er will ein neues Bodenrecht installieren, das den Boden als soziales Eigentum aller Menschen für die Gesellschaft sichert.
Der Bund Deutscher Bodenreformer tritt dafür ein, dass der Boden, diese Grundlage alles nationalen Daseins, unter ein Recht gestellt werde, das seinen Gebrauch als Werk und Wohnstätte befördert, das jeden Missbrauch mit ihm ausschließt und das die Wertsteigerung, die er ohne die Arbeit des Einzelnen erhält, dem Volksganzen nutzbar macht. Aus dem Programm des Bundes Deutscher Bodenreformer.
Tatsächlich erwirkt Damaschke Gesetze, auf deren Grundlage Boden aus Gemeindeland bereitgestellt wird, um darauf Siedlungen zu bauen. Er setzt sich dafür ein, dass neu errichteter Wohnraum höhere Sozial- und Hygienestandards erfüllt und dass Räume und Orte zur Erholung für die Bevölkerung öffentlich zugänglich bleiben. Die Ufer der vielen, gerade neu entstehenden Kanäle etwa. Er befürwortet den Bau und die Verwaltung von Wohnraum durch Genossenschaften. Dabei stützt er sich auf zahlreiche historische Vorläufer, erklärt Damaschke-Kenner Klaus Hogler.
Damaschke hat ja nicht nur die Bodenreform als sein Buch geschrieben, sondern hat auch noch ein anderes Grundlagenbuch verfasst, die Geschichte der Nationalökonomie. In der Geschichte der Nationalökonomie geht er im Grunde genommen alle Kulturen der Menschheitsgeschichte durch und buchstabiert am Beispiel, wie sie mit der Bodenfrage und mit der sozialen Frage umgegangen sind.
Im 6. Jahrhundert vor Christus etwa versuchte der Staatsmann und Gesetzgeber Solon im antiken Griechenland, die Verteilung und Nutzung von Land gerechter zu regeln.
Nach dem Übergang zur Geldwirtschaft hatten die Adeligen alles Maß verloren. Es kümmerte sie kaum, dass viele Bauern hochverschuldet und wie Leibeigene von ihnen abhängig waren. Wenn es ihnen gefiel, verkauften sie die Bauern ihrer Schulden wegen in andere Länder. Für Solon, selbst von vornehmem Stand, ein untragbarer Zustand. Unheilbare Wunden entstünden durch den Durst der Adeligen nach Gütern und Geld, so schrieb er. Und ließ die Bauern, die ihrer Schulden wegen verkauft worden waren, aus öffentlichen Mitteln zurückkaufen. Er verfügte, fortan soll kein Gläubiger mehr das Recht haben, Schuldner zu verkaufen. Er erließ ein Höchstmaß für Privateigentum an Boden und legte fest, wer am meisten Land besitzt, muss am meisten an Ausstattung und Diensten für die Verteidigung des Landes bereitstellen. Wer weniger besitzt, weniger.
Im Römischen Reich fand Damaschke ein ähnliches Beispiel. Hier waren es die Volkstribune Tiberius und Gaius Gracchus, die eine Bodenreform durchsetzen wollten.
Die Brüder Gracchus gehörten einem der ersten Geschlechter Roms an. Aber als Tribune wollten sie das Land, Eigentum des römischen Staates, gerechter verteilen. Bisher beanspruchte es der Adel gegen eine geringe Pacht, die oft nicht gezahlt wurde. Die Bauern mussten wegen ihrer Pflicht zum Kriegsdienst oft ihre Äcker verlassen und gerieten so häufig in Schuldabhängigkeit. Tiberius wollte nun die vom Adel unentgeltlich genutzten Ländereien einziehen und dieses Land an landlose Bürger verteilen. Nicht als Eigentum, sondern zur Pacht auf Lebenszeit und vererbbar in der Familie. Dafür warb er leidenschaftlich, wies in öffentlichen Reden immer wieder auf das erbärmliche Los der Bauern hin, die als Soldaten zwar Rom verteidigen müssten, aber nicht ausreichend Land für sich und ihre Familien hätten. Tiberius adlige Gegner allerdings ließen ihn erschlagen und trieben seinen Bruder Gaius, der sein Werk fortsetzte, in den Selbstmord. Das Scheitern ihrer Bodenreform führte zu einem Jahrhundert römischer Bürgerkriege.
Adolf Damaschke entnimmt dem Durchgang durch die Geschichte, Es ist immer der Umgang mit der Bodenfrage, der für einen Auf- oder Abschwung von Gesellschaften gesorgt hat. Für das antike Griechenland und das Römische Reich konstatiert er, dass die Reformen entweder an mangelnder Konsequenz oder aber an überzogenen Forderungen und zu radikaler Umsetzung litten. Damaschke sympathisiert mit einer Regelung der Bodennutzung, die er in der hebräischen Bibel oder dem Alten Testament findet und die auf der Feststellung gründet:
Dem Herrn gehört die Erde.
Was zugleich bedeutet: Den Menschen gehört die Erde nicht. Es gibt daher kein Besitzrecht an Boden, nur eines auf Nutzung, zum Wohnen und Arbeiten, zur Ernährung und Fortbewegung. Und weil den Menschen der Boden nicht gehört, steht jedem die Nutzung in gleicher Weise zu.
Im alten Israel gab es daher die Anordnung, alle 50 Jahre ein sogenanntes Erlassjahr durchzuführen. Jeder Israelit sollte seinen Volksgenossen die Schulden, die sie bei ihm hatten, erlassen. Mussten Schuldner ihrer Schulden wegen für jemanden arbeiten, hatte der Gläubiger sie freizulassen. Alle Israeliten waren nun wieder gleich und alle in Not geratenen konnten von Neuem unbelastet für sich und ihre Familien sorgen. Gott galt als der alleinige Besitzer des Bodens. Die Israeliten durften nicht damit handeln und den Boden selbst nicht verkaufen. Nur seinen Ertrag. Schuld- und Abhängigkeitsverhältnisse durften für niemanden von Dauer sein.
Ein ähnliches Verständnis von Landbesitz und Bodennutzung findet sich auch beim russischen Schriftsteller Lew Tolstoi.
Lew Nikolajewitsch Tolstoi, geboren 1828 in Jasnaja, Poljana, Russland. Angehöriger des russischen Adels und Landbesitzer. Als Schriftsteller Meister des realistischen Romans. Lebensreformer und Reformpädagoge.
Er kam ja schon als junger Mann nach gescheitertem Studium in Kasan nach Jasnaja Poljana zurück und kam damals bereits auf die Idee, das Land seinen Leibeigenen zu übergeben. Und er musste die Erfahrung machen, dass die Leute das damals einfach nicht wollten. Das hatte Tolstoi zu denken gegeben, deswegen hat sich Tolstoi an dieser Erfahrung in seinen großen Werken immer wieder abgearbeitet.
Besonders beeindruckend etwa in der Erzählung »Wie viel Erde braucht der Mensch?« Klaus Hugler.
Da ist Pachom, der sich abmüht mit seinem kleinen Acker. Viel Schweiß und wenig kommt daraus. Der Boden ist nicht der beste. Und der hört, wie es im Lande der Baschkiren Boden umsonst geben soll. Dieser Gedanke, diese Vorstellung, Boden zu besitzen, unendlich viel, die treibt ihn schließlich dahin, dass er alles stehen und liegen lässt und in das Land der Baschkiren geht.
Die Baschkiren sagten ihm, er könne so viel Land haben, wie er an einem Tag umwandern könne. Pachom, begierig, so viel als möglich zu erlangen, läuft los. Am Abend aber bricht er zusammen und stirbt. Der Flecken, in dem sein Leib bestattet wird, das ist die Erde, die der Mensch braucht.
Später hat es Tolstoi als Denker dann so formuliert und auf den Punkt gebracht: Boden sollen nur die Leute haben, die ihn auch bearbeiten, die darauf etwas pflanzen. Und dieser Idee, Boden als Eigentum zu besitzen, ist ihm äußerst suspekt gewesen.
Die Bodenreformbewegung überschneidet sich immer wieder mit der der Lebensreformer. Tolstoi etwa ist nicht nur skeptisch gegenüber Besitz, er lebt vegetarisch, trinkt keinen Alkohol und vertritt religiös-ethische Vorstellungen, die auf Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit basieren. Auch Adolf Damaschke setzt sich für gesunde Ernährung ein und ist Anhänger der Naturheilkunde. Er gibt die Zeitschrift Volksgesundheit, einen Gesundheits- und einen Naturkalender heraus. Es gibt Gruppen mit esoterischen Tendenzen und Gruppen, die mit Projekten gemeinsamen Lebens, Arbeitens und Wohnens experimentieren. 1893 gründen Berliner Vegetarier bei Oranienburg die Obstbausiedlung Eden. Hier lebt damals unter anderem eine Gemeinschaft von Anarchisten, zu deren intellektuellen Leitfiguren der Schriftsteller Gustav Landauer gehört.
Gustav Landauer, geboren 1870 in Karlsruhe, deutsch-jüdischer Schriftsteller. Anarchist, Pazifist, Tolstoi-Verehrer. Tritt für Genossenschaften, Aufhebung des Eigentums an Grund und Boden und freie Tauschwirtschaft ein. Nach kurzer Mitgliedschaft in der Münchner Räterepublik, 1919 von Angehörigen rechter Freikorpsverbände verhaftet und ermordet.
Mit seiner Schrift Aufruf zum Sozialismus ist es wiederum Landauer, der Gleichgesinnte inspiriert, eigene Siedlungen zu gründen. Und dort, wie der Politologe Erik Natter beschreibt, eine ambitionierte Gesellschaftsutopie zu leben.
Es geht nicht mehr um die Maximierung des Gewinns oder der eigenen Lebensmöglichkeiten, sondern es geht darum, solidarische Verhaltensformen umzusetzen. Voraussetzung dafür ist allerdings die stille Revolution des Einzelnen. Der Einzelne soll reflektieren, inwieweit er alte Verhaltensweisen nutzt und inwieweit er in der Lage ist, die neuen Verhaltensweisen dann einzuüben. In diesen Siedlungen soll dann gemeinsames Leben, Arbeiten und Wohnen stattfinden und die sollen eine dermaßen große Anziehungskraft gewinnen, dass eben die Menschen freiwillig diese neue Form des Lebens akzeptieren und die alte Form ablegen, sodass also eine Bewegung von unten entsteht, die sich vernetzt und so eine neue Gesellschaft dann entsteht.
Gustav Landauer hält es für sinnvoll, in den Siedlungen der Anarchisten alle 30, 40 Jahre Grund und Boden umzuverteilen, um Neustartchancen zu schaffen. Er orientiert sich dabei am Erlassjahr im alten Israel, das auch Adolf Damaschke so stark beeindruckt hatte. Dessen Bemühen allerdings gilt weniger Siedlungs- und Lebensformen experimentellen Charakters. Er denkt vor allem an in Not geratene Arbeits- und Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.
Im Ersten Weltkrieg, als sich kein Mensch darüber Gedanken gemacht hat, was wird mit den Leuten, die jetzt von der Front zurückkommen, schuf Damaschke mit seiner Bewegung die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass man Land von den Kommunen erwerben konnte und selbst Siedlungen errichten konnte. Da wurde also Brachland von den Kommunen in Treuhänderschaft gegeben, von Vereinen beispielsweise. Die Leute, die keinen Wohnraum hatten, das waren Leute aus allen sozialen Schichten. Das waren sowohl Beamte, das waren Arbeitslose, die aus dem Krieg kamen, ihr letztes Geld zusammenkratzten. Das waren junge Familien, die Kinder hatten, die konnten in dem Verein Mitglied werden. Und das gesamte Land wurde dann parzelliert und die Familien bauten ihren eigenen Wohnraum, ihr Haus, ihren Schuppen und ihren Stall für eine Ziege und also hatten dann auch noch Raum, um ihre eigenen Kartoffeln anzubauen.
Eine solche Siedlung oder Heimstätte, wie sie auch genannt wurde, ist die Siedlung Eigenheim in Potsdam. Im Jahrbuch der Bodenreform heißt es 1927 über ihre Entstehung:
Rund 250 Morgen übergab uns der Potsdamer Magistrat als Treuhänder des Forstfiskus, damit Bodenreformer darauf siedeln könnten. Nach Feierabend zogen nun Tag für Tag 273 Familien zu ihrem Land. Niemand vermochte sie mehr davon zu vertreiben. Einige Häuser haben Mann und Frau gemeinsam gebaut. Eines baute ein Kriegsverletzter, einarmig, mit Hilfe seiner tapferen Gattin. So wurde der Boden zur Kraftquelle. 300 Familien wurden hier aktiv, die sonst tatenlos auf Staats- oder Gemeindehilfe gewartet hätten.
Zwischen 1914 und 1933 erwirken Adolf Damaschke und seine Mitstreiter eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die unterstützen, dass Siedlungen nach diesem Vorbild errichtet werden können. Dass Bebauungsordnungen sozial ausgerichtet werden, dass in den Kommunen Boden als Raum für die Bevölkerung gesichert wird, dass Bau und Verwaltung von Wohnraum durch Genossenschaften gefördert wird. Und sie erreichen, dass bei der Gründung der Weimarer Republik ein entscheidender Bodenrechtspassus in die neue Verfassung aufgenommen wird.
Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer Weise überwacht, die Missbrauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den Kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern. Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung der Wohnbedürfnisse, zur Förderung der Siedlung und Urbarmachung oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet werden. Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft. Die Wertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder Kapitalaufwendung auf das Grundstück entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen.
Spekulation mit Boden gibt es nach wie vor. Auch die Konzentration von Land in den Händen weniger. Demgegenüber stehen knapper Wohnraum, kaum bezahlbare Mieten. In Extremfällen ist die Ernährungssicherheit der Bevölkerung gefährdet, werden Staatswesen instabil. In Kolumbien etwa sind 80% des Bodens Eigentum von nur 1% der Bevölkerung. Eine Ursache bewaffneter Konflikte, um diese Besitzverhältnisse zu ändern, sagt Tini Niskazanga Montoya vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika.
In Kolumbien gibt es eine Regelung seit fast 100 Jahren, dass das Land produktiv genutzt sein muss. Wenn die Ländereien unproduktiv sind oder ein Spekulationsobjekt sind, dann könnte der Staat diese Ländereien enteignen. Die Sache ist, es reicht aus, dass Grund und Boden als produktiv gesehen wird, wenn nur eine Kuh zum Beispiel auf 5 Hektar steht. Und was dann diese Großgrundbesitzer machen, ist, in die Viehzucht zu gehen und Kühe aufzustellen auf ihren Ländereien, damit die Ländereien als produktiv gelten.
Während in Kolumbien die Bearbeitung und Nutzung des Bodens grundsätzlich eine Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft ist, beuten in der Realität transnationale Konzerne die Bodenschätze des Landes aus. Während Bauern an Hunger und Unterernährung leiden, werden Palmöl, Ananas, Bananen, Kaffee in Monokultur für den Export angebaut. Um gegenzusteuern, wurden 1994 sogenannte Bauernschutzzonen eingeführt. Land, auf dem die Bauern leben und produzieren können. 7 gibt es inzwischen. Weitere 7 sollen entstehen. Das Land dafür kauft der Staat oder enteignet es und sorgt auch für die Infrastruktur zur Vermarktung der Agrarprodukte.
In einem Friedensabkommen mit der ältesten Guerilla Lateinamerikas, der FARC, und der Regierung 2016 wurde eine Agrarreform beschlossen. Und die sah die Vergabe von 7 Millionen von Landtiteln an Bauern mit keinem oder unzureichendem Land vor und auch die Verteilung von 3 Millionen von Ländereien. Diese 3 Millionen von Ländereien will jetzt die Regierung von diesem Verband der Viehzüchter kaufen. Das heißt, der Verband bietet Ländereien an. Es müssen fruchtbare Ländereien sein, also es kann nicht irgendein Sumpf sein. Und sie müssen halbwegs gut angebunden sein an die Märkte.
Für eine sozial ausbalancierte Gesellschaft sind Fragen des Eigentums an Grund und Boden bis heute von Belang. Ob sie am nachhaltigsten beantwortet werden durch Verstaatlichung und Vergesellschaftung von Land, mit der Bewirtschaftung durch Genossenschaften oder auf der Basis religiöser, ökologischer oder strikt marktwirtschaftlicher Grundsätze, darüber wird nach wie vor gestritten. Für Adolf Damaschke war der Einsatz für die Bodenreform immer auch Ausdruck seines sozialen Engagements als Christ. Er sah sich als Vermittler zwischen kapitalistisch-individualistischen und sozialistisch-regulativen Positionen. Boden und Grundrente sah er als soziales Eigentum. Kapital und Arbeit gehörten seiner Ansicht nach in den Bereich freier individueller Betätigung.
Der Mensch aber ist ein Wesen, in dem sich Soziales und Individuelles vereinigen.
So schreibt Damaschke in seinem Buch »Die Bodenreform«.
Darum auch werden die Zustände menschlichen Zusammenseins nicht einseitig sozialistisch und nicht einseitig individuell, sondern sie werden grundsätzlich sozial individuell aufgebaut werden müssen. Es wird große Gebiete geben, die der Gesellschaft als solche gehören. ein soziales Eigentum, groß genug, um die Volksfamilie reich zu machen, dass jedem Kinde dieser reichen Familie ein gern gewährtes Recht werden kann auf die möglichst beste Ausbildung aller physischen, geistigen und sittlichen Kräfte. Aber es wird auch Raum bleiben müssen zur Betätigung der Individualität, zur Entfaltung persönlicher Initiative, zum Arbeiten in Freiheit, das der Grund jeder Kulturentwicklung war bis zu diesem Tage.
Land für alle. Bodenreformen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ein Feature von Gunnar Lammert-Türk. Es sprachen Britta Steffenhagen und Robert Frank. Ton Andreas Stoffels, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.